Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen, ja, um dein Wort zu hören. Wir bitten dich, dass auch wir verstehen, wo bei uns die Füchse am Graben sind. Amen.
Amen. Amen. Wir machen heute Abend den zweiten Teil über die Fuchsjagd nach Hoher-Lied 2, Vers 15, wo es heißt: Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Interessanterweise redet die Bibel nicht über einen Weinberg, sondern über Weinberge. Das hat aber keine landwirtschaftliche Bedeutung, sondern geistliche. Diese Weinberge, die hier angesprochen sind, das ist Israel im Alten Testament und das ist die Gemeinde im Neuen Testament. Und genau da versucht der Seelenfeind, die Gemeinde zu zerstören, von unten her, wo man es nicht sieht, von außen. Und dazu benutzt die Bibel diesen Ausspruch Füchse. Nicht, die sind ja, wenn man kleine Füchse sieht, die sehen ja immer so niedlich aus. Da kann man sich dran erfreuen. Nur diese Füchse, die sind für die Gemeinde Jesu und waren auch so damals für Israel todbringend. Wir dürfen uns nicht von irgendwelchen menschlichen Gedanken hier leiten lassen. Und Füchse, jedenfalls nicht die Füchse, die uns hier die Bibel zeigt, die kann man nicht an die Leine legen und zähmen. Die bleiben immer gefährlich, weil sie von unten her graben. Sie bauen sich Höhlen, sie bauen sich Verstecke im Weinberg und dort genau in dieser Tiefe, wo die Wurzeln sind. Da, wo die Gemeinde in Christo gepflanzt werden sollte, gewurzelt, genau da werden die Wurzeln angeknabbert, zerstört, zerrieben, kaputt gemacht. Und das hat immer eine Folge. Der Weinstock, der nach oben ja, aus der Erde rausguckt, der grün ist, der eigentlich Trauben, der Frucht bringen sollte, Weinbergsarbeit, Priesterdienst, geistlich, wird zerstört. Keine Frucht, kein Priesterdienst. Und da steht immer ein böser Geist dahinter, immer. Wir kennen ihn sogar von Namen, die Bibel, wir haben es jetzt oft durchgenommen im ersten Johannesbrief, der Antichrist. Der stellt sich nicht vor, nimmt den Hut runter und sagt, ich bin der Antichrist, ich bin der Gesandte des Teufels, ich mache euch kaputt. Nein, nein. Er verniedlicht sich und versucht uns in Gleichgültigkeit zu ziehen. Zweifel an das Wort Gottes, so wie er schon beim ersten Menschen gemacht hat. Da hat er den größten Erfolg mit gehabt. Und wenn wir einmal am großen weißen Thron stehen werden, Geschwister, dann werden wir sehen, was für eine Erfolge der Teufel damit gehabt hat, denn die allermeisten Menschen gehen verloren. Weil wir schuldig geworden sind. Nicht, dass die verloren gehen, sondern weil wir das Evangelium nicht weitergesagt haben. Weil wir kraftlos waren, keine Frucht nach oben hochgelassen haben. Der Saft, das Wasser, das Wort Gottes kam nicht zur Entfaltung. Das ist das Werk der kleinen Füchse. Und dazu hat uns Gott etwas gegeben, eine Verantwortung, und hat sie uns lang und breit im Worte Gottes geoffenbart, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Und wenn wir die letzte Verkündigung gehört haben, dann wissen wir wirklich, was Gott will? Oder haben da die ersten Schritte gehört? Und zur Erinnerung, zur Ermahnung, um dass wir diese Füchse nicht so beiseite stellen und sie weiter graben lassen in unserem Glaubensleben, weil sie uns zum großen Schaden werden. Nicht nur Schaden, sondern zum großen Schaden werden. Und dazu besehen wir uns eine Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 14b. Da heißt es: Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid. Aha. Das sind jene, welche die Füchslein nicht geduldet haben im Weinberg. Die Sünden, die kleinen Sünden, die Vernachlässigung des Wortes Gottes nicht so mit einem Lächeln hingenommen haben. Das waren ernsthafte gläubige Geschwister. Und da gibt uns die Bibel eine wunderbare Mitteilung über die Thessalonicher. Wir hatten den Thessalonicher Brief ja auch durchgenommen. Was das für eine Gemeinde war, die nach ein paar Wochen so gefestigt waren, dass ihr Glaube dort in ganz Mazedonien, überall wo die hingekommen sind, die anderen davon weitergeredet haben, was die Thessalonicher für einen Glauben haben. Das waren ernsthafte Christen. Und alles, was bei uns, so sagt es Römer 14 ab Vers 23, alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. So sollte unser Leben durch Glauben geformt werden. Und das geht nur und alleine in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Hüte dich, das Wort Gottes beiseite zu legen. Ich habe vor Jahren mit einer gläubigen Schwester geredet, die hat mir ein Buch gegeben über einen Gläubigen. Das muss ein ganz wunderbarer Mann gewesen sein. Der hat einen Glauben, hat sie mir gesagt. Und hat mir das Buch gegeben, damit ich davon lernen darf. Und da hat sie einen Vers gesagt, einen Satz dazu. Der Mann hat keine Bibel gebraucht, kein Wort Gottes, um zu glauben. Was meint ihr, wo das Buch hingewandert ist? Im Ofen. Da konnte ich mich noch dran erwärmen. Aber zu anderem war das Ding nichts nütze. Der Glaube muss schriftgebunden sein und Gott macht es uns doch nicht schwer. Gott macht es uns doch wirklich nicht schwer. Denn er sieht doch, dass Kleinkinder geistlich da sind. Er sieht, dass Kinder da sind. Er sieht, dass Jünglinge da sind. Aber er will uns doch zum vollen Manneswuchse in Christo hinführen. Was nützt es mir auch, wenn ich in der Verkündigung sitze und das Wort Gottes nicht für ernst nehme, für mein Leben, für die anderen ja, aber für mich gilt es nicht. Das ist doch heute gang und gäbe, dass man meint, die Passagen, die mir nicht wohlgefallen, die beachte ich nicht. Die lassen wir heute mal und morgen und verhindern Wachstum, geistlich Frucht zu bringen, weil da der kleine Fuchs, hinter dem der Teufel steht, angefangen hat, meine Wurzeln, die in Christo gewurzelt sein sollten, angeknabbert hat.
Das merkt man Gläubigen an, Geschwister. Aber wir lesen noch weiter. Ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid. Und das ist ein Wort, das eigentlich jeder gerne hören sollte. Warum? Gott gibt Zeugnis und das Wort Gottes in euch bleibt. Was für ein Wort. Aber Gott hat hier noch mehr, er hat mehrere Punkte gleich hier ans Licht gebracht, dieser Gläubigen, die das Wort Gottes bereitwillig und reichlich aufgenommen haben. Sagt, und seid stark geworden. Wie denn? Mit Muskelanspannung? Nein. Und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist der Sieg, Geschwister, das Wort. Mit dem Wort Gottes, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4. Vers 12. Durch Trennung von Geist und Mark mächtig ist. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Da kommt selbst ein Samurai-Schwert nicht mehr mit. Was das Wort, wenn es richtig geführt ist, durchtrennt, Geschwister. Es scheidet Seele und Geist. Es schneidet ab. Das ist die Vollmacht, wenn man das Wort Gottes kennt. Nun sind wir nicht dazu berufen, den ganzen Tag mit dem Schwert hier rumzulaufen, rumzufuchteln, sondern das Wort Jesu zu verkündigen, dass Gott barmherzig ist, dass Gott gnädig ist, dass wir Vertrauen wecken in den Gläubigen und sie sich zum Herrn Jesus hinwenden. Das ist zuerst, aber es dient auch im Kampf gegen das Böse, das sage ich euch. Der Umgang, der bereitwillige Umgang und die Aufnahme des Wortes Gottes, wie hier an unserer Bibelstelle gelesen haben von den Jüngern, hat hier ihre Erfüllung gefunden. Und ich denke, die sucht der Herr Jesus auch an uns. Wenn ich dann so höre, ich habe Glauben. Ja, ja, ich habe Glauben. Großen Glauben. Und da sagte Herr Jesus einmal, um den Glauben der Jünger mal so richtig ins Licht zu stellen, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn und sprichst zu diesem Berge, hebe dich hinweg, damit ist der Teufel gemeint. Eine große, finstere Macht. Dann geht er. Und wenn man dann die Skala nimmt von 1 bis 10, eine gedachte Skala, nicht? Und wenn man dann die Leute fragt, ja, wie groß ist dein Glaube, was meinst du, was hältst du von deinem Glauben? Ja, 5, 6, vielleicht ein bisschen mehr. Ich denke, wie häufig habe ich schon gesagt, da reicht noch nicht mal 1. Wie? Da reicht noch nicht mal 1. Die Bibel sagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, das kleinste Fünkchen Glaube reicht aus, um den Teufel zu versetzen. Und den haben die allermeisten nicht. Hier hat der Fuchs die Wurzel schon ordentlich angeknabbert, dass das Wort Gottes hier nicht mehr wirksam wird. Die Bibel sagt es nicht, aber wir nennen solche dann auch manchmal komische Heilige. Sehr komische Heilige. Und das ist eine ganz traurige Sache, weil solche wahrscheinlich kaum ins Wort Gottes hineinblicken. Oder manche lesen es wie einen Roman. Nicht, dass der Herr Jesus hier Veränderungen dadurch bewirken kann. Jesus verändert, Jesus macht frei. Da gibt es Lieder, die kann man noch so vollmundig singen. Wenn man nicht mit dem Herzen dahinter steht, dann sind es nur Töne. Töne, Geschwister. Wenn ich das Wort Gottes nicht liebe, dann bin ich ein tönernes Erz, wie so eine Glocke. Die macht auch Bim-Bam. Auch die Kirchenglocken, aber die haben kein geistliches Leben. Da kommt Töne raus, aber da steht nichts dahinter. Ob die Glocke nun klingelt oder ob die nicht läutet oder klingelt, das bleibt alles so, wie es ist. Das ist kein Glauben. Der Glaube wird über die Liebe gesteuert, Geschwister. So wie ich das Wort Jesu für mich in Anspruch nehme, ich will es wissen, ich will es haben, so liebe ich den Herrn Jesus. Was setzt du persönlich daran, in diesen Zustand hineinzukommen? Und ein fataler Fehler ist, das Wort Gottes für andere zu lesen. Haben wir mal einen Fall gehabt, vor langen Jahren. Oh, da war auch eine Schwester. Ob sie noch lebt, weiß ich nicht. Die hat auch die Bibel für andere gelesen, damit sie sieht, wie schlecht die sind. Ja. Hat aber nicht das Licht über sich selbst gehabt. Furchtbar. Ganz furchtbar. Das ist eine Schande. Wer den Umgang mit der Heiligen Schrift nicht pflegt, in einem solchen bleibt das Wort Gottes nicht. Also wissen wir, weil wir es nun gehört haben, was wir zu tun und zu lassen haben, um den Anforderungen unseres Herrn und den Aussagen unseres lebendigen Gottes zu entsprechen. Dazu lesen wir 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. Mal kurz aufschlagen. 1. Petrus 1, 3, Vers 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat. Verstehen wir, wie der Petrus hier anfängt? Er erinnert die Gläubigen immer wieder an den ersten Schritt, wo wir das Evangelium gehört haben, wo wir aus dem Tode zum Leben gekommen sind, weil Jesus, der Sohn Gottes, dafür am Kreuz unsere Sünden getragen hat, dass Gott ihn für uns dahingegeben hat, in das schlimmste Gericht, das dieser Globus je gesehen hat. Ich lese weiter. Und zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverwelklichen und unbefleckten und unverweslichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Viele glauben ja noch nicht mal, dass sie mehr, wenn sie abgefallen sind, dass sie das ewige Leben haben. Schrecklich, wenn selbst diese Wurzeln abgenagt sind.
dir jetzt eine kleine Zeit, wenn nötig ist, betrübt und durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher sei als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird. Was hat den Apostel Paulus in Philippi bewegt, nachdem sie so mit dem Silas so zusammengeschlagen worden sind, im Stock lagen, in der dunkelsten Stunde zwischen Mäuse und anderen Gewürm da gelegen haben, gekettet und die Füße im Stock, Lobgesang in der Nacht, in der Finsternis von sich gegeben haben? Dass die haben nicht nur mal gebrummt vor Schmerzen, die haben Lobgesänge, die haben Gott gelobt. Das macht das Wort Gottes, die Befestigung. Was haben die Menschen erlitten und sind heute noch in den afrikanischen Ländern oder in den asiatischen Ländern, wo geschlagen, Knochen zerbrochen, zermalmt werden, ja bis zum Tode bedroht und auch getötet werden, dass die am Namen Jesus festhalten und zum Teil fröhlich in den Tod gehen. Was hat den Apostel Paulus bewegt zu schreiben, ich hätte Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein? Hier, da entscheidet sich das, Angst vorm Tod. Oh, nur weit weg von sich schieben. Nur weit weg, 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 weg mit dem Gedanken. Wir sehen, dass da noch Mangel in uns herrscht an Erkenntnis Jesu, dass das weit, weit, weit Bessere noch auf uns wartet. Ich muss mich auch erst an diese Gedanken gewöhnen, Geschwister, wie wir alle. Aber Gott lässt uns doch nicht im Stich. So wie er keinen in Stich lässt in der Errettung, so lässt er auch keinen im Wandel in Stich. Glaub doch den Worten. Oder glauben wir doch seinen Worten mehr. Lese weiter. Eine kleine Zeit, wenn nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchung, auf dass die Bewährung eures Glaubens, das ist das der biblische Glaube durch die Verkündigung, Geschwister. Und die Verkündigung kommt durch Gottes Wort. Und wenn mir einer sagt, dass wenn er laufend fehlt, ich habe Glauben, dann ist das Glauben an nichts, aber nicht an das Wort Gottes. Das geht nicht. Das geht nicht. Denn das, was man in der Zeit, wo man kein Wort Gottes hört, so wie wir Brot aufnehmen, dann hält es eine gewisse Zeit vor, dann muss ich es wieder neu haben, weil ich sonst Hunger habe und kraftlos werde, wenn ich nichts zu essen bekomme. Dann werden wir genauso kraftlos wie ein Hungriger, der schon 8 Tage lang nichts zu essen gekriegt hat. Wir werden geistlich immer schwächer. Und wir merken es noch nicht mal, weil gleichzeitig die Finsternis auch Gefühle gibt. Du kannst dich stark fühlen, du lieber, du guter, so wie du bist, mach so weiter. Er lobt uns, Geschwister. Aber wie? Und die Gläubigen fallen reiheweise darauf rein. Deswegen die Weinbergsverkündigung. Denn unsere Weinberge, wie wir es anfangs gehört haben, ich sage es noch einmal, Israel und die Gemeinde, sind auch wir mit gemeint. Und das ganz klar und deutlich. Es ist ein geistlicher Schlaf, der da einsetzt. Und wer nach einem
lässigen Umgang mit der Schrift sich umgibt, die Bibel, ich habe jetzt die Bibelstelle nicht parat, aber könnt ihr ja nachhören, nachlesen, ist ein Freund des Verderbers. Der hat sich mit dem Teufel angefreundet. Ja, so redet die Bibel. Das sind keine menschlichen Worte. Und solche Glaubensschwachen müssen nach Römer 14, Vers 1 mitgetragen, mitgezogen werden und belasten das Vorwärtskommen einer Gemeinde, weil für solche dann speziell gebetet werden muss, weil man dann ja viel Kraft aufwenden muss. Das ist eigentlich ein schändlicher Zustand vor Gott. Wenn einer nicht kann, Geschwister, da müssen wir alles dran setzen. Aber wenn einer lässig ist, der bleibt alles andere liegen. Ich lese weiter. Da heißt es, welchen ihr an die Gemeinde Jesu, an die Juden, wir aber auch an die Nichtjuden. Also jetzt wir in der Gnadenzeit. Obgleich ihr ihn nicht seht, liebet. Was ist das für ein Wort? Obgleich ihr ihn nicht seht, liebet. Wisst ihr warum? Durch den Umgang mit dem Worte Gottes, Geschwister. Es ist das Wasser gleichzeitig zur Reinigung. Wird mein Leben aufgeräumt. Es führt zum Bekennen von Schuld und Sünde. Dass ich mich durch das Wort Gottes erkenne. Und deswegen heißt es auch durch Erkenntnis des Gesetzes. Nein, durch das Gesetz kommt Erkenntnis von Sünden. Lest mal im Gesetz die 10 Gebote durch. Dann werden wir merken, was noch alles an uns klebt, an Sünden, an Schuld. Das sind doch diese Glaubensverhinderer. Das sind doch da, wo die kleinen Füchse den Weinberg zerstören, wo sie bei uns Schaden anrichten. Das Wort Gottes ist für unser Glaubensleben universell einzusetzen. Für jede Lage in deinem und in meinem Leben gibt es einen Ausweg, der Christus heißt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Ja. Der Jesus hat doch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer hat denn ein größeres Interesse als unser Herr selbst, uns an sein liebendes Herz zu ziehen? Darum hat er uns doch das Wort Gottes in so vielfältiger Weise gegeben. Er beleuchtet doch für den einen die Dinge so, für den anderen so, dass jeder, der da will, es verstehen kann. Und wenn wir dann mit Menschen reden, ja, die da sagen, ach, das Wort Gottes, sowas Unmodernes, na, wo lebt ihr denn? Da kann man es denen, wenn man Mut hat, auch sagen, wo lebst du denn? Du lebst ja am Leben vorbei. Du lebst ja zum Verderben. Du kommst in die Hölle. Ich weiß nicht, ob das unmodern oder modern ist, aber das sagt die Bibel. Und dann lese ich weiter in Petrus. dass wir ihn lieben und mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocken, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontraget. Das ist so ein gewaltiges Wort, Geschwister. Das weitergeschrieben steht, über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Und da wollen wir uns diese Freude im Herrn durch Lässigkeit nehmen lassen? Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch ist. Muss man denn mit der Bibel leben? Ich denke schon. Und ob das richtig oder falsch ist, wissen wir alle selber, Geschwister. Denn Gott hat uns ja nicht nur einen Verstand gegeben, sondern auch die Bibel und den Heiligen Geist. Und wenn wir dann im Psalm, warte mal, welcher Psalm ist es, 138, Vers 2 lesen, du, Gott, du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Namen. Habt ihr was zum Nachforschen? Du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Namen. So können wir lernen und sollten es auch tun, um den Anforderungen und Aussagen unseres lebendigen Gottes zu entsprechen. Der Jesus hat gesagt, meine Gebote sind leicht. Ach, das ist so schwer, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Oh. Gottes Wort ist nicht verdreht, sondern wir sind an dieser Stelle verdreht. Wie so eine Schraube, die um dreimal um ihre eigene Achse verdreht ist. Und dann geht der Herr Jesus hin und dreht uns wieder durch Buße, durch Umkehr über das Wort Gottes, durch Glauben, zurück in einen normalen Zustand. Und nicht anders, Geschwister. In ganzer Barmherzigkeit und voller Liebe. Wir dürfen uns das Wort Gottes nicht so auslegen, wie wir es selbst uns parat legen. Das geht nicht. Um der Gemeinde Jesu das Leben zu ermöglichen, den Weinberg zu bewahren, hat Gott in Epheser 4, Vers 11 auch den Ephesern nochmal gesagt und hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dafür sind die Verkündiger da. Die können uns das Wort Jesu auch nicht so vermitteln, dass wir gleich fertige Christen sind. Aber wir müssen das Wort, das sie uns bringen, in uns aufnehmen wollen, sich dem Worte Jesu unter Gebet unterstellen, bis der Wunsch dann in uns größer wird, Herr Jesus, das will ich so machen. Das ist Wachstum. Schauen wir doch mal so Kleinkinder an, die Milchtrinker. Was hat da so ein Vater oder so eine Mutter zu tun? Die können nichts machen. Die können nur die Flasche geben, sauber machen, bis sie dann langsam heranwachsen. Und so geht es geistlich auch. Und die eigentlich damals schon, beschreibt es Gottes Wort an die Korinther, aber auch an die Hebräer, und ihr seid zu Milchtrinkern geworden. Ihr seid aus dem Jünglingsalter raus, zurück, Kindlein, Milchtrinker, die aus der Flasche oder an der Brust der Mama wieder müssen. So können Gläubige rückwärts schreiten, weil die kleinen Füchse nicht zugelassen haben, dass sie größer und stärker werden. Wenn wir das Bild nehmen, nicht, dann hätten die wieder da am Tisch gesessen und gesagt, Mama Flasche, Mama Flasche. Obwohl sie der Zeit nach hätten Lehrer sein sollen. Das ist doch das Problem, dass man diese Rückentwicklung selbst nicht merkt. So macht uns das Hören des Wortes verantwortlich vor Gott. Und wenn dann der böse Feind eingreift, der wartet nicht, er nimmt auch keine Rücksicht auf dich oder auf mich, weil du schwach bist. Im Gegenteil, er fällt die Schwachen als Ersten an. Und oftmals merken es dann diese Schwachen noch nicht mal. In Römer 10, Vers 16 wollen wir auch noch mal aufschlagen. Römer 10, Vers 16. Da sagt es der Apostel Paulus, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Und jetzt nimmt er den Jesaja als Vorbild, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und wenn wir dann lesen im Jesaja 53, da stellt Gottes Wort eine Frage: Wem ist der Arm Jehovas offenbar geworden? Wer ist der Arm Jehovas? Das ist der Sohn Gottes, der starke Arm Gottes ist, das ist der Sohn Gottes. Damit ist der Herr Jesus gemeint. Durch die Verkündigung wird uns der Herr Jesus groß gemacht, dass wir lernen, auf ihn zu schauen, von ihm alle Hilfe zu erwarten. Und er wird uns nicht enttäuschen. Und er wird uns nicht verlassen. Das machen die Gläubigen geistlich, dass sie ihm den Rücken kehren. Durch das Wort Gottes lernen wir zu widerstehen, auch den eigenen Lüsten, den eigenen Verlockungen, aber auch die durch die Welt kommt. Und das Wort Gottes, das sollte in uns Raum finden. Lasst das Wort des Christus in euch wohnen, sagt der Kolosserbrief. Wohnen heißt Beständigkeit. So wie man eine Batterie auflädt, die dann Kraft hat, um einen Motor in Gang zu setzen. So sollten wir uns aufladen mit dem Worte Gottes. Geschwister, ich habe tausende von Stunden verbracht mit dem Wort Gottes. Ich habe nicht alles verstanden, was ich gelesen habe und gehört habe. Ich habe manche Kassetten, ich weiß es nicht, 50 Mal hören müssen, um da reinzukommen. Und habe immer wieder neue Sachen gehört, die ich vorher nicht gehört habe. Ich wollte einfach wissen, wie mein Gott ist. Und das, was ich vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, was meinetwegen schon so in Vergessenheit geraten ist, holt der Herr jetzt in dieser Zeit wieder vor, dass ich mich manchmal wundere, dass es plötzlich Klick macht und jetzt verstehe ich das Wort. Das habe ich aufgenommen, aber ich habe es nicht verstanden. Und jetzt kann ich es zuordnen. Und das sollte unser, nicht nur bei mir, in unser aller Leben sein, in unser aller Leben. Denn die Erkenntnis wird nicht aufhören, solange wir hier leben. Und in der Ewigkeit, unser Gott ist ein aufstrebender Gott. Wir werden noch viel, viel mehr hören und sehen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Das hört nie auf. Es wird auch nicht langweilig im Himmel. Da fallen wir auch nicht durch Wolken. Braucht ihr keine Angst zu haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch das, womit wir unseren Kopf vollstopfen, dass wir darauf Acht haben, was alles so an Dingen in uns kommt. Der eine rast nur nach Geschäfte, der andere, der will nur Partys hören, der andere guckt sich dies an, der andere guckt sich dies an, jenes an. Dann ist es das Internet, da kann man auch so schöne Sachen sehen. Also der Teufel hat ein großes Angebot, eine riesige Palette. Ja, nicht ins Wort Gottes zu gehen. Er gibt einen Ersatz anstelle, anstatt. Antichrist heißt anstelle von oder anstatt Jesus. So greift er, wenn wir es zulassen, durch die Medien uns an. Ohne dass wir es merken. Und weil unser Gehirn auch nur, das ist nicht unendlich, man kann nicht alles speichern. Aber wenn ich mein Speicher voll mit der Welt habe und abends um 12 Uhr nach dem letzten Spielfilm im Fernsehen anfange, meine Bibel zu lesen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was dabei übrig bleibt. Aber so leben viele Gläubige. Das ist so, ja, wie soll man das sagen, für den Notfall, falls doch mal was passieren könnte, dass ich einen lieben Gott habe. Ja. Ja, das ist so. Wir sehen, wie der Teufel das ganze Ding in uns umgedreht hat. Als wir dem Herrn Jesus zuerst den Vortritt in unser Leben zu lassen, kommt er als Letzter dran. Obwohl die Bibel sagt, Jakobus, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und das gilt nicht nur für die Brüder, die Schwester. Hier steht ihr, auch für die Schwestern. Wenn er dir deine Sucht groß macht, egal noch was, der hängt sich damit rein in die menschliche Sucht und verstärkt das Ganze, reizt das ganze Thema richtig an. Der hilft nur Wort Gottes gegen und Glauben. Aber wenn die Batterie leer ist beim Auto, dann springt das Auto nicht an. Dann muss überbrückt werden, dann brauche ich fremde Hilfe. Dann wirst du ja dann, wenn das gelbe Auto kommt, der ADAC. Aber dafür hat Gott Kinder Gottes in der Gemeinde gesetzt, die da auch glaubensmäßig helfen und überbrücken können, bis der eigene Motor wieder anspringt. Und der Feindangriff kommt ja auch nur, wenn wir das Wort mangelt. Dann ist man wehrlos. Wir hören in den Nachrichten, die Ukraine hat keine Munition, um zurückzuschießen. Der Feind bricht durch. Und das ist bei den Gläubigen genau das Gleiche. Wir haben kein Wort Gottes, was den Feind wegfegt. Wegfegt. Deswegen höre ich dieses Wort über die Jünglinge, ihr seid stark und habt den Bösen überwunden, wie geschrieben steht. Das ist eine herrliche, eine wunderbare Aussage. Ich kann mich an diesem Wort so richtig erfreuen. Die da überwunden haben. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Bibel uns auch in unserer kleinen Truppe hier anders einordnet. Der Grund ist, weil wir an dieser Stelle das Wort noch nicht aufgenommen haben. In der Weise, wozu es uns gegeben ist, wozu es uns geschenkt ist, nicht nur um dem Feind zu widerstehen. Das ist eine Sache, die später dran kommt, sondern um unseren Herrn Jesus und sein Wesen zu erkennen, was er für uns alles getan hat. Der Urheber unseres Sieges über den Feind ist und bleibt allein der Sohn Gottes, der Herr Jesus. Und das müssen wir wissen. Dass wir uns nicht hier verselbstständigen können. Könnt ihr noch hören, Geschwister?
Ja,
gut, weil eben gerade ein Ton kam und wir dachten, wir sind aus der Leitung geflogen. Wir machen weiter. So möchte uns der Herr Jesus sehen, dass wir uns durch das Wort Gottes erfüllen lassen. Und weil der Herr Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat, durch sein Werk auf Golgatha, und wir die Ausrüste des Wortes auch heute noch besitzen, das ist die Aussage Jesu selbst. Was hat der Herr Jesus über sich gesagt? Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Bis zur Zeit der Vollendung. Wir vermögen mit dem Wort Gottes auch den Feind, den Bösen, überwinden. Ich habe das jetzt ein paar Mal von einer anderen Stelle so ein bisschen beleuchtet. Aber das muss uns ins Herz fallen, dass wir nicht vor dem Seelenfeind klappern und uns in so ein Mauseloch verkriechen. Wir fassen zusammen. Das Wort Gottes ist die Quelle des Sieges über den Feind und über uns selbst. Und jetzt wäre ich persönlich. Willst du darauf verzichten, Kind Gottes? Am Hebel, am Wasserhahn, da sind wir selbst dran, aufzumachen oder zuzulassen. Und genauso sind auch wir verantwortlich, wie wir mit dem Wort Gottes, mit der Bibel umgehen. Wir vernachlässigen oder können vernachlässigen das tägliche Lebensbrot, das Wasser, von dem die Bibel redet. Es ist auch nicht entscheidend, wie wir das Wort Gottes ansehen oder was wir davon halten. Das ist gar nicht gefragt. Sondern wir sollen es tun. Und dann wird sich Gott dazu stellen. Und wie er sich dazu stellt. So lernen wir Stück um Stück die Allmacht unseres Herrn Jesus kennen. Das ist ein Wachstumsprozess. Wir werden selbst nicht fertig mit unserem eigenen Leben, Geschwister. Und da redet die Bibel auch nicht drüber, dass wir sündlos sein werden. Wir haben Vergebung, aber mit Sünde sind wir immer wieder verbunden. Und allein durch den Glauben an sein Opfer kann die Sünde uns in Bezug des ewigen Lebens nichts mehr anhaben. Aber in der Nachfolge dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden, da setzt der Seelenfeind alles dran, uns unfruchtbar zu machen. Denn die Gemeinde Jesu hat den Auftrag, das Evangelium weiterzusagen, weiterzutragen. Und umso weniger evangelisiert wird, umso länger dauert die Zeit. Der Teufel schindet sich Zeit raus, wenn wir mit dem Evangelium der Gnade, wenn wir es gehört haben, es weiterzugeben und es nicht tun. Die Verantwortung, die wir dafür tragen, Geschwister, die ist ungeheuerlich. Die Gemeinde Jesu leidet unter Blutschuld deswegen. Denn viele, viele Menschen werden aufs Neue geboren. Die kommen immer, werden ja immer mehr Menschen. umso länger dazu gebraucht wird von der Gemeinde her, dass der Letzte errettet wird. Es ist doch ein Unterschied, ob der Herr Jesus 50 Jahre eher oder 50 Jahre später kommt. Überleg mal, was in 50 Jahren, wie viele Menschen geboren werden. Tun wir doch nicht so, als ob uns das nichts angeht. Die Vernachlässigung des Wortes Gottes macht uns schwach. Und um des Wortes Gottes mächtig zu werden, bedarf es Demut. Demut vor Gott. Denn dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Nicht den Machern, den Demütigen. Das geht so weit, wenn ich in einer Meinung gefangen bin und denke, das kann nur so sein. Und dann sagt Gott, nein, nein, das ist falsch. Dass ich mein eigenes Denken beiseite stelle und sage, Gott, du hast recht, jetzt zeig mir die Wahrheit. Von mir aus sehe ich das anders, aber ich glaube deinem Wort mehr als mir und meinen eigenen Gedanken. Das ist auch so ein Fuchs. Die eigenen Gedanken, die sich mit dem Worte Gottes vergleichen und sich darüber stellen. Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Solche ertragen keine Ermahnung, so wie wir es in Hebräer 13,11 lesen, 17. Brüder, ertraget, auch die Schwestern, ertraget die Ermahnung. Nein, das war schon immer so. Das hat schon mein Großvater so gemacht. Ja, das ist schon Familientradition. Ja, stellst du die Familientradition über das Wort Gottes. Und das Wort Gottes können wir auch nicht durch Schlaureden, durch eigenes Intellekt ersetzen. Das geht nicht, Geschwister. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott. Das geht wirklich nicht. Wenn wir so die Bibeln lesen, haben wir schon mal gemerkt, was für einen Schatz uns Gott in die Hände gelegt hat. Was für einen Schatz, der mit keinem Geld zu bezahlen ist. Was ist dir lieber? Das Wort Gottes oder die Angebote der Welt? Hier können wir uns entscheiden. Die sehen alle süß aus, die kleinen Füchse. Alle. Die möchte man am liebsten streicheln. Die hat man zum Fressen gern. Ja, Geschwister. Und dann ist es, dass wir auch wissen, dass wir die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in uns bremsen. Aber wie? Dass uns dann kein Verständnis für das Wort Gottes wird. Oder ein tieferes oder tiefes Verständnis für das Wort Gottes aufgetan wird. Und der Umgang mit dem Wort, so wie Gott es möchte, Das ist die Wertschätzung unseres Herrn Jesus. Wie wertschätzt du Jesus? In seinem Worte zu lesen und zu forschen. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Deswegen hat damals Gott Israel in die Wüste geführt, um ihnen ihr Herz zu zeigen, dass sie lernen mussten, umzudenken. Deshalb, sagt Gott, habe ich dich durch diese schreckliche Wüste geführt, um zu ihnen zu zeigen, was in ihnen drinnen ist. Und genauso benutzt Gott heute Schwierigkeiten, dass wir da nicht mehr vor, nicht mehr zurückkommen und uns wieder erinnern. Gott, jetzt musst du helfen. Ist ja doch noch ein Notnagel da. Um ihn wieder neu kennenzulernen. Unter der Zulassung Gottes. Das ist mit viel Arbeit und mit viel Mühe verbunden, die wir uns selbst aufgeladen haben, Geschwister. Nehmen wir das Wort der kleinen Füchse ernst. Anstatt nur fromm zu nicken und wenn man dann draußen ist, das Wort wieder vergessen hat. Ich sehe gerade, es ist schon 9:05. Wir machen gleich hier Ende. Eins wollen wir noch dazu bemerken. Was denn? Was es den Herrn Jesus gekostet hat am Kreuz, uns zu erlösen. Gibt es da irgendeinen Grund, ihn mit den Dingen dieser Welt zu tauschen? Die Frage können wir uns alle selber beantworten. Und möchte es uns der Jesus schenken, dass wir es lernen, noch mehr und mehr sein Wort hochzuachten, höher als unser Denken, als unser Verstand. Dass er uns zeigen möchte, das sollte unsere Bitte sein, Herr Jesus, was ist dein Wort wert? Es ist der größte Schatz, den wir erhalten haben nach unserer Errettung. Sein Wort, das uns hinführt oder hingeführt hat zur Ewigkeit, und jetzt in der letzten Zeit, in der wir noch leben, uns umgestalten will. Amen.